nachgeschaut und eine Statistik gefunden, die im Herbst 2021 veröffentlicht wurde. Also ist nicht mehr ganz aktuell, aber noch relativ aktuell, jedenfalls das Neueste, was ich gefunden habe. Und nach dieser Statistik, da fürchten 53%, und das ist die am meisten verbreitete Angst, 53% der Bundesbürger fürchten Steuererhöhungen und oder Leistungskürzungen infolge der Corona-Krise. Interessanterweise auf Platz 2 und 3, da folgen auch finanzielle Sorgen, nämlich mit jeweils 50% die Angst vor steigenden Lebenshaltungskosten und die Angst vor Kosten durch die EU-Schuldenkrise. Auch noch sehr weit verbreitet ist die Befürchtung, dass der Staat durch Flüchtlinge überfordert werden könnte oder davor im Alter ein Pflegefall zu werden, die Angst vor Schadstoffen in Nahrungsmitteln oder auch vor Naturkatastrophen. Und das Ganze sind bei weitem noch nicht alle Ängste. Also es gibt da noch viele, viele mehr. Das sind jetzt so die wirklich vorne stehen, die also sehr viele Menschen, jeder zweite ungefähr, teilt. Und wir können auch annehmen, dass ja im Laufe dieses Jahres, wir haben das eben schon so ein bisschen in den einführenden Worten auch gehört, die aktuelle Weltlage, die ist ja auch angespannt. Wir können annehmen, dass die Ängste auch im Laufe dieses Jahres eher noch zugenommen haben. Man kann ja tatsächlich in große Sorge geraten, wenn man auch die Lage dieser Welt so betrachtet und sich darüber Gedanken macht. Und auch der Blick in die Bibel, der vertreibt nicht sofort alle Sorgen. Nein, wenn wir in den 2. Thessalonicher Brief blicken, wir tun das ja zurzeit, wir tun das seit einigen Wochen, und wenn wir da über die Endzeit lesen und uns so Gedanken machen über das, was dort geschrieben steht, dann kann auch das uns noch Sorge bereiten, was wir dort lesen. Denn das, was wir dort so an Zukunftsperspektiven eben für die Gemeinde Jesu, aber auch für die Welt insgesamt so erfahren, das ist alles andere als beruhigend. Da ist die Rede davon, dass der Sohn des Verderbens auftreten wird. Da lesen wir davon, dass die Bosheit zunehmen wird, dass es wachsende Anfechtung und Verführung geben wird. Alles keine schönen Prognosen. Und es scheint mir so, wenn man sich das mal so, ja, vielleicht versucht, ein bisschen bildhaft vorzustellen, es scheint mir so, wie wenn wir vor so einem großen Sumpfgebiet stehen würden. Das kann man sich ja ruhig mal so vorstellen. So ein großes Sumpfgebiet, richtig brauner, ja, vielleicht schon schwarzer Matsch, nass, feucht, triefig, klebrig, richtig breit. Mücken drin, vielleicht auch noch anderes drin, echt gefährlich. Und wir können nicht mehr zurück, ne? Wir können nicht zurück. Wir kommen auch nicht einfach vorbei, weder links noch rechts, ist viel zu breit, geht gar nicht. Und die Frage ist, wie kommen wir denn da jetzt durch? Ohne dass wir stecken bleiben oder vielleicht sogar versinken. Ja, ohne dass wir im Schlamm ausrutschen und zu Fall kommen. Wie kommen wir da durch? Die gute Nachricht ist, Gott trägt uns dadurch. Gott will uns dadurch tragen. Ja, diese Perspektive erst einmal, ne, vor diesem großen Sumpfgebiet, braun, schwarz, triefiger Matsch und so, das ist alles herausfordernd. Gott nimmt uns das auch nicht einfach. Er nimmt das nicht einfach weg, er mutet uns das zu, aber Gott trägt uns dadurch. Das ist die Botschaft. Das ist die Message, um die es in 2. Thessalonicher 2, Vers 13 bis Kapitel 3, Vers 5 geht. Und ich lese uns mal diesen Text jetzt als Predigtext. 2. Thessalonicher 2, wer mag, kann das mit aufschlagen, ab Vers 13 bis Kapitel 3, Vers 5. Wir lesen Folgendes. Wir aber müssen Gott alle Zeit für euch danken, vom Herrn geliebte Brüder, dass Gott euch als Erste zur Seligkeit erwählt hat, in der Heiligung durch den Geist und im Glauben an die Wahrheit. Wozu er euch auch berufen hat durch unser Evangelium, damit ihr die Herrlichkeit unseres Herrn Jesus Christus erlangt. So steht nun fest, liebe Brüder, und haltet euch an die Lehre, in der ihr durch uns unterwiesen worden seid, es sei durch Wort oder Brief von uns. Er aber, unser Herr Jesus Christus und Gott, unser Vater, der uns geliebt und uns einen ewigen Trost gegeben hat und eine gute Hoffnung durch Gnade, der tröste eure Herzen und stärke euch in allem guten Werk und Wort. Weiter, liebe Brüder, betet für uns, dass das Wort des Herrn laufe und gepriesen werde wie bei euch. Und dass wir erlöst werden von den falschen und bösen Menschen, denn der Glaube ist nicht jedermanns Ding. Aber der Herr ist treu, der wird euch stärken und bewahren vor dem Bösen. Wir haben aber das Vertrauen zu euch in dem Herrn, dass ihr tut und tun werdet, was wir gebieten. Der Herr aber richte eure Herzen aus auf die Liebe Gottes und auf die Geduld Christi. Also Gott trägt durch. Das ist so diese Botschaft, die durch diese ganzen Verse hindurch deutlich wird. Und wir wollen auf 4 Punkte schauen und wir können diese Punkte gewissermaßen als so, ja, vielleicht wenn wir in diesem Bild des Sumpfs bleiben, können wir sie gewissermaßen als so Pfähle verstehen. Also so 4 große Pfähle, 4 große Stützen, eingehauen in dieses Sumpfgebiet, verankert in festem Grund, sodass wir trocken und sicher da drüber kommen können. Also ja, das Sumpfgebiet, ne, das ist real. Vieles ist schwer, was vor uns liegt in dieser Endzeit. Aber Gott trägt durch. 4 Punkte, 4 Pfähle, die uns so ein gutes Drüberkommen ermöglichen können. Und das erste ist, Gott erwählt. Er erwählt. Er erwählt, das lesen wir hier. Auf einer längeren Reise, da ist es immer wichtig, dass man das Ziel nicht aus den Augen verliert. Man kann links gucken, man kann rechts schauen, da gibt es vielleicht interessante Wege, interessante Dinge zu sehen, zu entdecken. Manches sieht vielleicht auch nach einer Abkürzung aus oder es sieht bequemer aus. Aber wenn man wirklich ankommen will, darf man das eigene Ziel niemals aus den Augen verlieren. Und man muss stets fragen, ist das jetzt der richtige Weg? Ist das die richtige Abbiegung, wenn ich das Ziel erreichen möchte? Wir lesen hier in Kapitel 2, Vers 13 von Gottes Ziel. Wir lesen von Gottes Ziel mit seinen Kindern. Wir lesen, dass Gott ein Ziel mit uns hat, die er uns erlöst hat. Er hat ein Ziel mit uns. Und zu diesem Ziel, da hat er uns erwählt und dieses Ziel, das ist etwas, was Gott niemals aus den Augen verliert. Das ist etwas, was Gott niemals aus dem Blick verliert, was er niemals vergisst, was niemals in Vergessenheit bei ihm gerät. Wir aber müssen, so heißt es hier, Gott alle Zeit für euch danken, vom Herrn geliebte Brüder, dass Gott euch als Erste zur Seligkeit erwählt hat, in der Heiligung durch den Geist und im Glauben an die Wahrheit. Also es heißt hier, wir sind als Erste zur Seligkeit erwählt. Wir müssten eigentlich hier ein bisschen anders vielleicht übersetzen, dann ist es nicht so doppeldeutig. Besser übersetzt müssten wir sagen, wir sind von Anfang an zur Seligkeit erwählt. Also es geht nicht darum, dass wir als Erste und danach dann andere zur Seligkeit erwählt wurden, sondern es geht darum, dass diese Erwählung von Anfang an war. Von Anfang an sind wir zur Seligkeit erwählt. Das lesen wir hier. Mit anderen Worten, dass jemand Christ ist, dass jemand gläubig geworden ist, dass jemand an Jesus Christus glaubt, das hat er nicht nur seinen eigenen Überlegungen und seinen eigenen Gedanken und Entschlüssen zu verdanken. Nein, dass jemand Christ ist, dass Jesus Christus ihn ja so ansprechen konnte, dass er ihm mit ganzem Herzen vertraut, das liegt begründet in dieser Erwählung Gottes. Und dieser Gott, der Menschen erwählt, der seine Kinder erwählt hat, er verfolgt von Anfang an ein Ziel mit ihnen. Ihre Seligkeit. Seligkeit, ein altes Wort, wir könnten also sagen, unser umfassendes Heil, das ist das Ziel, das Gott mit uns verfolgt. Und dieses Ziel, das liegt begründet in seiner Erwählung. Weil es hier in der Erwählung Gottes hier verankert ist. Darum ist es gewiss, darum ist es sicher und darum ist darauf Verlass, dass wir es auch erreichen. Und das ist wichtig zu wissen. Denn ihr Lieben, es gibt ja in dieser Welt eigentlich keine Gewissheiten. Es gibt ja in dieser Welt eigentlich keine absoluten Sicherheiten. Früher wurde mal behauptet, die Rente ist sicher. gar mal so eine These, gab es glaube ich auch so Plakate, ne? Wir wissen heute alle, das stimmt nicht. Das ist überholt. Es gibt auch keine absolute Sicherheit vor Unfällen oder vor Kriminalität. Du kannst dich noch so gut schützen. Du kannst alles Mögliche vielleicht dir überlegen. Die Polizei kann gut ausgerüstet werden und zugerüstet werden. Absolute Sicherheiten gibt es hier nicht. Im Privaten ist es ganz genauso. Auch da gibt es keine absoluten Sicherheiten. Dass die eigene Ehe hält, dass die Familie intakt bleibt. Man kann sicher manches dafür tun, bestimmt. Aber absolute Sicherheiten gibt es hier nicht. Bei niemandem. Nur eins. Es gibt nur eins, das ist und das bleibt absolut sicher, dass Gott mit dir, der du zu Jesus Christus gehörst, der du an ihn glaubst, dass er mit dir sein Ziel erreicht. Denn dazu hat er uns erwählt. Von Anfang an sind wir zur Seligkeit erwählt, weil unsere Seligkeit, unser Heil in Gottes Erwählung verankert ist. Darum ist es gewiss, darum ist es sicher, darum ist darauf auch Verlass. Nur darum. Gott trägt uns durch, durch alle Schwierigkeiten. Gott trägt uns durch, weil er uns erwählt hat. Über die Wählung Israels als sein Volk, da lesen wir in 5. Mose 7, Vers 7 bis 8a, nicht hat euch der Herr angenommen und euch erwählt, weil ihr größer wäret als alle Völker, denn du bist das Kleinste unter allen Völkern, sondern weil er euch geliebt hat. In der gleichen Logik erfolgte auch unsere Erwählung als Gläubige an Jesus Christus. Er hat uns erwählt, nicht aufgrund unserer Leistung, auch nicht aufgrund einer ja, plötzlichen Laune oder so, sondern von Anfang an. Das ist etwas, was unser Verstand nicht begreift. Wir verstehen es nicht. Alleine Lob, Dank und Anbetung sind hier angebracht. Dass wir Gott preisen und ehren, dass wir ihn danken. Seine unerforschliche Wahl, sie fiel auf mich. Seine unerforschliche Wahl, sie fiel auf uns als Glieder der Gemeinde. Er wollte uns zu sich ziehen, zu uns. Er wollte uns zu sich sehen, zu sich mit seinem Heil. Er wollte uns mit der Seligkeit beschenken. Und von Anfang an war dies der feststehende Beschluss Gottes, an dem es nichts mehr zu rütteln gibt. Wenn das so stimmt, wenn das so gewiss ist, wie sollte uns dieser treue Gott dann nicht auch hindurchbringen durch die augenblicklichen Schwierigkeiten, die vor uns liegen? Gott trägt uns durch. Gott trägt uns durch, weil er uns erwählt hat. Das ist das Erste. Gott erwählt. Dieser erste Pfahl, mit dem wir durchs Sumpfgebiet hindurchkommen können. Das Wissen um Gottes Erwählung. Dann das Zweite, was Gott tut, Gott beruft, er beruft. Ein zweiter Pfahl durchs Sumpfgebiet hindurch, mit dem Gott uns durchträgt, das ist seine Berufung. Gott beruft. Vers 14, wozu er auch euch berufen hat durch unser Evangelium, damit ihr die Herrlichkeit unseres Herrn Jesus Christus erlangt. Gott erwählt seine Kinder also nicht nur, sondern er beruft sie auch. Er hat etwas vor Augen für sie, er hat eine Sicht für sie, wo es hingehen soll. Er beruft sie nämlich zur Herrlichkeit. Zur Herrlichkeit. Damit ihr die Herrlichkeit unseres Herrn Jesus Christus erlangt. Dahin soll es gehen. Und das ist vielleicht nochmal wichtig, dass man nochmal so einen Blick zurückhält und nochmal darüber nachdenkt, wo kommen wir eigentlich her? Woher kommen wir eigentlich geistlich betrachtet? Nun, wir lesen in Römer 3 Folgendes über uns Menschen. Das gilt für jeden Menschen, für uns alle durch die Bank. Denn es ist hier kein Unterschied, schreibt dort auch der Apostel Paulus. Sie, die Menschen, sind allesamt Sünder und ermangeln allesamt des Ruhmes, den sie bei Gott haben sollten. Das ist unser natürlicher Status als Menschen. Sünder. Ohne Heiligkeit, ohne Herrlichkeit, meilenweit entfernt von Jesus Christus, meilenweit entfernt von ihm, meilenweit entfernt von seiner Integrität, von seiner Liebe, von seiner Güte, von seiner ganzen Herrlichkeit. Das ist wie Tag und Nacht. Doch unsere Berufung ist eine ganz andere. Damit ihr die Herrlichkeit unseres Herrn Jesus Christus erlangt. Damit ihr die Herrlichkeit unseres Herrn Jesus Christus erlangt. Das ist die Berufung. Und da kann man nur sagen, was ist denn das für eine unglaubliche, für eine grandiose Aussicht, was für ein Ziel, was Gott mit uns hat. Wir sind in den Sommerferien und mancher hat schon den Urlaub gemacht, vielleicht hat auch mancher, weiß ich jetzt gar nicht, hat auch mancher vielleicht seinen Urlaub in den Bergen verbracht oder irgendwann schon mal einen Urlaub in den Bergen verbracht, bestimmt. Jedenfalls, jeder, der das schon mal gemacht hat, der kennt das und ich glaube, man kann es sich auch ganz gut vorstellen so, wenn man da unterwegs ist in den Bergen, dann hat man ein Ziel. Und dann hat man ein Ziel, das liegt ganz weit oben. Man sieht den Gipfel, man sieht diesen Gipfel mit einem kleinen Gipfelkreuz da drauf und man weiß, dort oben hin, da soll es hingehen, da will ich hin. Dahin will ich es schaffen. Und ich will es unbedingt schaffen, ich will dort oben sein, ich will diese Aussicht genießen. Ich will mich umschauen, auf die herrlichen Bergketten blicken, hinab in die schönen Täler schauen, die gewaltige Natur genießen. Ich will dieses Gefühl der Erhabenheit und Freiheit spüren dort oben auf dem Gipfel. Und dafür strengt man sich an. Dafür quält man sich vielleicht ein Stück weit. Dafür nimmt man Stunden des Schwitzens und der Anstrengung gerne auf sich. Vielleicht hat man sogar Muskelkater am Abend, weil man mit der Herrlichkeit dieses Panoramas belohnt wird. Unsere Berufung ist auch eine Berufung zur Herrlichkeit, zu einem herrlichen Ziel, zu einer herrlichen Aussicht. Und damit wir dieses herrliche Ziel erlangen können, da wird uns hier ein wichtiger Rat mitgegeben. Wir lesen in Vers 15, so steht nun fest, liebe Brüder, auch liebe Schwestern, steht nun fest und haltet euch an die Lehre, in der ihr durch uns unterwiesen worden seid, es sei durch Wort oder Brief von uns. So steht nun fest. Das ruft Paulus uns hier zu. Werdet nicht wankend. Bleibt treu. Behaltet euren Eifer. Lasst euch nicht einlullen, sondern kultiviert eure Leidenschaft für den Herrn. Wisst ihr, ich habe manchmal so den Eindruck, dass manche Christen sich über die Jahre ihres Lebens, über ihre Lebensjahre oder die Jahre ihrer Nachfolge, wenn das so ein bisschen länger dauert, doch immer stärker von ihrem nichtchristlichen Umfeld sich beeinflussen lassen. Eigentlich sollte das ja umgekehrt sein, ne? Dass also das nichtchristliche Umfeld irgendwie von uns vielleicht positiv beeinflusst wird, aber ich habe manchmal den Eindruck, dass es umgekehrt ist. Und dass sie über die Jahre irgendwie ja mehr und mehr schlaff und matt werden und sich so ein Stück weit, ich sag mal, säkularisieren, also verweltlichen lassen. Dass der Eifer für den Herrn nachlässt und Diesseitiges immer mehr Gewicht bekommt. Dass biblische Werte relativiert werden und das Verständnis für Auffassungen wächst, die mit Gottes Wort gar nicht in Einklang zu bringen sind. Und manchmal wird dann diese Abwärtstendenz auch noch schön geredet. Das habe ich auch manchmal schon erlebt. Dann wird gesagt, ja, ich bin einfach verständnisvoller geworden. Ich bin offener und toleranter geworden. Ich habe diese Enge überwunden. Das klingt ja erstmal gut. Aber ich möchte da mal ganz konkret so zum Nachdenken auch anregen. Und vielleicht gerade diejenigen auch ansprechen, die schon länger in der Nachfolge stehen, die schon länger dabei sind. Lass doch mal diese Frage auch ganz ernsthaft und ehrlich zu. Kann es eigentlich sein, dass du in manchen Dingen, dass ich in manchen Dingen vielleicht lau geworden bin über die lange Zeit? Ist es vielleicht möglich, dass mir der Eifer und Ernst für Gott, für Jesus, für die Bibel, das Evangelium ein Stück weit verloren gegangen ist, dass ich es irgendwie auf dieser langen Strecke irgendwo verloren habe? Habe ich mich vielleicht zu stark von diesseitigen, von den Werten dieser Welt, von unserer Kultur prägen lassen? Und man kann die Frage vielleicht auch mal andersrum formulieren und man kann es vielleicht auch an diejenigen richten, die noch zu den Jüngeren gehören, die noch nicht so lange dabei sind, die frisch dabei sind, oder vielleicht auch an diejenigen richten, die alle diese Fragen ja ganz aufrichtig auch mit Nein beantworten konnten. Dann stellt sich die Frage, was tust du eigentlich schon heute dafür, dass du fest bleibst, dass du deine Leidenschaft nicht verlierst auf der Strecke? Paulus sagt uns hier, steht nun fest und haltet euch an die Lehre, in der ihr durch uns unterwiesen worden seid, es sei durch Wort oder Brief von uns. Machen wir das, stehen wir fest. Stehen wir fest, damit wir unserer Berufung entsprechend leben, stehen wir fest, damit wir dieses Ziel unserer Berufung auch erreichen können. Denn Gott trägt uns durch. Er trägt uns durch, indem er uns beruft zu einem herrlichen Ziel, indem er uns das vor Augen führt, vor Augen malt, dass wir das Ziel auch erreichen wollen, nämlich die Herrlichkeit unseres Herrn Jesus Christus zu erlangen. Dazu sind wir berufen. Gott beruft. Der zweite Pfeiler, die zweite Stütze durch das Sumpfgebiet hindurch. Und dann ist etwas Drittes noch, was Gott auch tut, auch etwas ganz Mutmachendes und Wichtiges. Gott tröstet. Er tröstet. Er trägt uns durch, indem er uns diesen dritten Pfahl schenkt, um das Sumpfgebiet zu überwinden, seinen Trost. Gott tröstet. Vers 17 lesen wir davon, wie Paulus den Thessalonichern und ja, auch uns letztendlich Gottes Trost wünscht. Der tröste eure Herzen und stärke euch in allem guten Werk und Wort. Wie wunderbar, wenn man das so erfährt, dass Gott tröstet. Dass Gott tröstet. Aber Paulus zeigt uns auch, woher der Trost Gottes eigentlich kommt oder wie der Trost Gottes zu uns kommt. Wenn wir auf Vers 16 nochmal hören, was er direkt davor schreibt, bevor er ausdrücklich vom Trost Gottes spricht, dann lesen wir dort, er aber, unser Herr Jesus Christus und Gott, unser Vater, der uns geliebt und uns einen ewigen Trost gegeben hat und eine gute Hoffnung durch Gnade. Was Paulus hier macht in diesem Vers 16, das ist, dass er erstmal unseren Blick auf Gott lenkt. Er sagt hier, schau doch erst einmal auf Gott, blick erst einmal auf ihn. Und er macht uns deutlich, wenn du Gottes Trost erleben möchtest, dann blick zurück auf Gottes Taten. Wenn du Gottes Trost erleben willst, dann erinnere dich daran, doch was Gott schon für dich getan hat, bereits in der Vergangenheit. Denke doch daran, dass der Vater dich geliebt hat. Ja, denke doch daran, wie er ganz persönlich auch dich geliebt hat. Hat er nicht seine Liebe zu dir aufs Eindrücklichste erwiesen? Hat er sie nicht aufs Eindrücklichste dir erwiesen, als er seinen Sohn in diese Welt sandte für dich? Hat er sie nicht aufs Eindrücklichste erwiesen, als er seinen Sohn am Kreuz opferte für dich? Denke doch daran. Und wenn das dir keinen Trost schenkt, wenn dich dieser Blick zurück, wenn dich dieser Blick auf das Kreuz Jesu nicht tröstet, ja dann könnte es vielleicht sein, dass du noch gar nicht bekehrt bist. Vielleicht könnte es dann sein, dass dieser persönliche Glaube an Jesus Christus dir noch fehlt, dass dir das noch gar nicht ganz geschenkt ist. Das ist nicht schlimm. Das kann ja wachsen. Das kann ja noch kommen. Vertraue einfach nur darauf, und zwar von ganzem Herzen in deinem Innersten, dass Jesus Christus der Sohn Gottes ist. Dass dieser Sohn Gottes uns gesandt wurde von Gott, von unserem Schöpfer. Dass er gekommen ist auf diese Welt um uns, die wir Sünder sind. Generell als Menschheit, ja, als ganze Spezies sozusagen. Aber auch du und ich, jeder von uns persönlich, wir haben uns ja auch aufgelehnt gegen ihn. Dass er also gekommen ist, um uns mit dem heiligen Gott zu versöhnen. Dass er unsere Schuld auf sich genommen hat. Und dass er sie am Kreuz von Golgatha, wo Jesus gestorben ist, als der Unschuldige, dass er dort unsere Strafe getragen hat. Und dass Gott dieses Opfer angenommen hat und diesen Jesus leibhaftig auferweckt hat zu neuem Leben. Glaube daran. Vertraue darauf. dass er heute lebt, dass er regiert und folge ihm nach, folge seinem Wort. Das ist es, worauf es ankommt. Das ist dieser persönliche, dieser rettende Glaube. Das ist dieser Glaube, der auch Trost verschafft. Glaube, der Trost schenkt in allem Leid und in allen Schwierigkeiten. Also, denke daran, wie Gott, unser Vater, dich geliebt hat. Ja, wie er dich ganz persönlich geliebt hat, indem er da seinen Sohn für dich am Kreuz opferte. Und wenn du Gottes Trost empfangen willst, dann denke auch daran, wie er schon in der Vergangenheit für dich gesorgt hat. Hattest du nicht immer dein Auskommen? Hat er dir nicht immer das gegeben, was du brauchtest? Nicht vielleicht alles, was du dir gewünscht hast, aber das, was du wirklich brauchtest? Und wenn du Gottes Trost erhalten möchtest, dann denke daran, wie Gott dein Leben gelenkt hat in der Vergangenheit. War er nicht immer in den guten, genauso wie in den schlechten Zeiten gegenwärtig? War auf Gott nicht in allen Situationen Verlass? Ist er nicht dieser durch und durch treue Gott? Wer Gottes Trost erleben will, der muss darauf schauen, auf Gott, auf seine Liebe. Und wer Gottes Trost erfahren will, sollte auch schauen, was das für ein Trost ist, den Gott uns geben möchte. Wir lesen hier, es ist ein ewiger Trost, der uns gegeben ist. Und eine gute Hoffnung durch Gnade. Ein Trost also, der bleibt. Ein Trost, der nicht von Umständen abhängig ist. Nein, Gottes Trost, der reicht hinein bis in die Ewigkeit. Das ist dieser Trost, den Paulus uns wünscht. Das ist dieser Trost, den Gott uns geben will. Das ist dieser Trost, mit dem Gott uns durchträgt. Und im Übrigen, und das fand ich hier eine sehr spannende Entdeckung hier in diesem Bibeltext, dieser Trost, das ist nicht nur etwas, was uns innerlich beruhigt. Ich glaube, wir verbinden mit Trost ja vor allen Dingen so etwas, ja, dass wir also innerlich vielleicht zur Ruhe kommen können, dass wir in unserem Herzen wieder gefasst sind und, ja, ruhig werden. Aber Gottes Trost, der hat auch Auswirkungen auf unser Handeln. Es heißt ja hier in Gottes Wort, in Vers 17 nämlich, der tröste eure Herzen, ja, und jetzt kommt's, was ich meine, und stärke euch in allem guten Werk und Wort. In allem guten Werk und Wort. Mit anderen Worten, Gottes Trost verändert unser Handeln. Gottes Trost führt letztendlich auch in die Aktion hinein. Durch Gottes Trost können wir anders leben. Gottes Trost, das ist etwas, was uns in Bewegung versetzt. Jesus sagt, Matthäus 5, Vers 16 in der Bergpredigt, so lasst euer Licht leuchten vor den Leuten, damit sie eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. Und es ist Gottes Trost, so würde ich hier verbinden, es ist Gottes Trost, der das ermöglicht. Gott trägt uns durch. Er trägt uns durch, durch dieses Sumpfgebiet hier mit seinem Trost als so dritter Pfahl, der da so eingelassen ist, fest verankert ist. Er trägt uns durch, indem er uns tröstet. Und dieser Trost ergibt uns Energie, dass wir aktiv werden können, dass wir zuversichtlich bleiben können in dieser herausfordernden Zeit. Gott trägt uns durch, indem er uns seinen Trost schenkt. Und zuletzt, Gott trägt uns durch, also der letzte Pfahl jetzt zur Überquerung unseres Sumpfgebietes, ne? Der letzte Mutmacher auf dem Weg, indem er uns bewahrt. Gott bewahrt. Und um diese Bewahrung Gottes, da können wir ihn auch bitten. Und darum steht auch das Gebet, die Bitte hier in den letzten Versen so im Mittelpunkt. Wir können mit allen unseren Sorgen zu Gott kommen. Wir können alles zu ihm bringen. Wir lesen in Kapitel 3, Vers 1, der Abschnitt geht hier weiter. Weiter, liebe Brüder, betet für uns, dass das Wort des Herrn laufe und gepriesen werde wie bei euch. Also Paulus erinnert uns daran, dass wir bei geistlichen Nöten bitten können. Wir können damit zu Gott kommen. Und geistliche Nöte gibt es ja vielfach. Wir können blicken auf die Gesamtbevölkerung in unserem Land und wir nehmen wahr, wie wenig Menschen persönlich an Jesus Christus glauben. Wir nehmen wahr, wie wenig Raum der christliche Glaube hat in weiten Teilen der Bevölkerung. Das macht traurig. Das macht betroffen. Und wir können dafür aber beten. Wir können auch schauen auf Gemeindeebene, ne? Mal so ein bisschen vielleicht das runterbrechen, können auch schauen auf die Gemeindeebene. Und auch da finden wir Anliegen. Da gibt es Lücken, die wichtig zu besetzen wären. Da braucht es Mitarbeiter. Da gibt es andere Mitarbeiter, die in ihrem Dienst schon kämpfen. Wir dürfen dafür beten, auch für die Nöte der Gemeinde. Wir dürfen beten um missionarischen Erfolg, um Gedeihen der Gemeinde, für Mitarbeiter und Leiter, für Gottesdienst und Veranstaltung, damit das geschieht, was hier steht, dass das Wort des Herrn laufe und gepriesen werde wie bei euch. Und dieser letzte Satz, ne, und gepriesen werde wie bei euch, das ist auch eine totale Ermutigung. Denn das erinnert uns daran, dass Gottes Wort tatsächlich wirksam ist. Es ist wirksam geworden bei den Thessalonichern. Es ist wirksam geworden auch hier bei uns. Es ist wirksam geworden auch bei dir. Jeder Christ ist im Grunde ein Beweis für die Wirksamkeit des Wortes und des Gebetes. Wir dürfen beten für diese geistlichen Nöte. Wir dürfen aber auch beten für die persönlichen Nöte. Vers 2. Und dass wir erlöst werden von den falschen und bösen Menschen. Wir dürfen um Bewahrung beten, wir dürfen um Gottes Nähe beten, wir dürfen um sein Eingreifen bitten, dass er hilft. Und immer wieder habe ich das auch erlebt, so in den vergangenen Jahren, dass Geschwister, besonders wenn sie in Nöten waren, großen Wert auf das Gebet gelegt haben. Komm doch mal vorbei, bete mit uns. Ja, das dürfen wir. Das sollen wir tun und das ist eine ganz wunderbare Sache und eine große Hilfe. So bewahrt uns Gott durch die Schwierigkeiten hindurch. So bewahrt er uns und trägt uns durch. Denn dann werden wir erfüllt von dieser Zuversicht. Von dieser Zuversicht, die wir in Vers 3 auch lesen. Der Herr ist treu, der wird euch stärken und bewahren vor dem Bösen. Es wächst in uns Zuversicht und Hoffnung. Es wächst Gewissheit und ja, dieser Glaube, dass Gott mit uns ist, dass er uns durchträgt über alle Tiefen hinweg. Und wir müssen nicht mehr verängstigt sein, wenn wir das unübersichtliche Sumpfgebiet vor uns haben. Ja, diesen ganzen Matsch und Morast und die Mücken und die Viecher und so. Wir müssen da nicht mehr verängstigt sein. Wir müssen uns nicht fürchten, dass wir feststecken oder gar versinken, denn wir wissen, dass Gott durchträgt. Er trägt uns durch. Und er hat uns dafür ja vier Mutmacher, will ich mal sagen, hat er uns eingehauen. Die hat er uns fest verankert in diesem Sumpfgebiet. Erstens, Gottes Erwählung. Denken wir nochmal zurück. Da ist Gottes Erwählung. Der Verstand begreift es nicht. Das ist zu hoch für uns. Da ist nur Lob, Anbetung und Freude angebracht. Wenn Gottes Erwählung von Anfang an feststand, wird er uns dann nicht auch durch die gegenwärtigen Probleme hindurchbringen? Da ist zweitens Gottes Berufung. Berufen zur Herrlichkeit Jesu. Die Umkehrung des Sündenfalls. Das ist Gottes Ziel für uns. Stehen wir fest, dass wir dieses Ziel erreichen. Drittens, Gottes Trost. Auch darauf dürfen wir bauen. Gottes Trost gibt Energie. Gottes Trost beruhigt nicht nur, sondern aktiviert uns. Schauen wir auf Gottes große Taten, auf das, was er uns verheißen hat, dass der Trost Gottes in uns Raum gewinnt. Und zuletzt, ne, viertens, Gottes Bewahrung. Gott verspricht uns seine Bewahrung. Mit all unseren Sorgen und Nöten dürfen wir zu ihm kommen. Er wird uns bewahren. Und so sind wir auf dem Weg. So sind wir auf dem Weg durch dieses Leben und durch diese Welt. Es ist nicht immer einfach und gerade für die letzten Zeiten, das haben wir ja betrachtet und ein Blick auch in die Zeitung bestätigt uns, gerade jetzt ist auch mit beträchtlichen Schwierigkeiten zu rechnen. Und wir spüren das ja auch. Die Welt gerät mehr und mehr aus den Fugen. Gott mutet uns das zu, ja, aber Gott trägt uns auch durch. Damit in alledem das ganz große Ziel erreicht wird. Vers 5, und damit schließe ich. Der Herr aber richte eure Herzen aus auf die Liebe Gottes und auf die Geduld Christi. Amen.